gab tatsächlich mal eine Zeit, da durfte man ohne Masken abends tanzen gehen. Und ich lebte eins in solchen Zeiten. Und als ich mit meinen Freundinnen unterwegs war im Auto, um abends tanzen zu gehen, fuhren wir auf den Straßen und plötzlich stand am Wegesrand die Polizei. Und meine Freundin hatte 3 Wochen lang ihren Führerschein und wir hatten eine Person zu viel im Auto. Also brach ein bisschen Panik in ihr aus und sie machte eine Kurzschlussreaktion und meine andere Freundin schrie: "Gib Gas, ich kenne Abkürzung!" Und so waren wir wenige Sekunden später in einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei verwickelt. Und wir fuhren so schnell wir konnten, doch diese Abkürzung führte uns direkt in die dunkelste Ecke dieser kleinen Stadt auf einen Parkplatz. Und es war kein Weiterkommen. Es dauerte also nicht lange, dass die Polizei hinter uns erschien und grelles Scheinwerferlicht den Platz erfüllte und eine Lautsprecherstimme ertönte: "Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei, bitte mit erhobenen Händen aussteigen." Also stiegen wir alle mit erhobenen Händen auf, versammelten uns an diesem Platz und hörten zu, wie die Polizisten uns was wirklich Wichtiges zu sagen hatten. Nämlich, dass wir auf keinen Fall der Polizei von ihr wegfahren sollten. Und sie waren nämlich gerade dabei, einer Diebesbande auf die Spur zu kommen und meinten, es wäre etwas verdächtig, wie wir uns verhalten hätten. Und sie waren kurz davor, sogar ihre Waffen zu zücken. Nachdem wir das dann aufgeklärt hatten und uns entschuldigt hatten und erklärt hatten, dass es eine etwas Kurzschlussreaktion war, ließen die Polizisten uns zum Glück wieder weiterfahren. Und wir haben natürlich versprochen, dass wir das nie wieder machen. Und ich möchte euch heute Morgen in so eine Lautsprechersituation in der Bibel mit hineinnehmen. Jesus versammelt seine Freunde, seine Jünger, sind zusammen und er hat auch was richtig Wichtiges zu sagen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Jünger da stehen und Scheinwerferlicht angeht und folgender Satz kommt aus Jesu Mund: "Sondern bewahre uns von dem Bösen." Und der ein oder andere von euch hat vielleicht schon angefangen zu hirnen: "Woher kenne ich den Satz?" Und ihr habt richtig gedacht, das ist die Endbitte, das der Abschluss vom Vater Unser. Und spannend ist, dass wir diesen Teil vom Vater Unser nur im Matthäus finden. Aber warum betont Jesus denn diesen Satz? Warum ist es ihm so wichtig, dass die Jünger und wir als seine Freunde diesen Satz beten, sondern bewahre uns von dem Bösen? Ich denke, dass es ihm so wichtig ist, weil Jesus von der Realität des Bösen weiß. Er weiß, das Böse ist da und er verschließt nicht die Augen vom Bösen oder verneint es. Er weiß, das Böse ist da. Aber was ist denn genau das Böse? Wie zeigt sich denn das Böse? Und in der Bibel, da finden wir, dass das Böse schon ein ganz alter Feind von Gott ist. Und ihr habt bestimmt schon einige Bezeichnungen schon gehört. Die Bibel spricht von verschiedenen Namen für das Böse. Und unter anderem wird das Böse Satan genannt oder Teufel, Ankläger, Verwirrer, Lügner oder Beelzebul. Und dieser Feind, dieses Böse, das wollte sein wie Gott. Er wollte der Höchste sein. Er wollte die Anbetung. Und Gott hat ihn entmachtet. Und das hat Satan nicht auf sich sitzen lassen. Diese Beschämung konnte er nicht ertragen. Und schäumend vor Wut suchte er Wege, wie er Gott schaden kann. Und seine Absicht ist, Gott zu schaden. Und wie kann er Gott am besten schaden? Wie würdest du Gott verletzen? Wie würdest du Gott schaden? Indem er sich an die Kinder, an die Beziehung zu seinen Kindern, diese Beziehung angreift. Die Beziehung zu dir mit Gott. Denn da tut's Gott am allermeisten weh. Da blutet sein Herz. Und wie er das genau macht, dass er die Beziehung der Kinder zu Gott zerstört, da finden wir seine allererste Taktik im Garten Eden. Und zwar kennt ihr die Geschichte bestimmt, wo die Schlange eben zu Adam und Eva kommt und sich anschlängelt und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und das lesen wir eben auch im 1. Mose 3, Vers 1. Da heißt es, fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Und so passierte da was Schlimmes. Der Feind schaffte es, mit seiner gemeinen Lüge Gift in die Herzen von Adam und Eva zu streuen. Und diese Lüge, die sank richtig tief und fest in Adam und Evas Herz. Und sie verleitete sie zu denken, sollte Gott das, was er sagt, nicht ernst meinen? Können wir Gott überhaupt noch trauen? Und sie fielen aus diesem Urvertrauen hinaus. Und die Liebesbeziehung, die bekam dadurch einen Knacks. Aber der Feind Gottes blieb da nicht stehen bei Adam und Eva, sondern wir lesen im 2. Korinther 11, Vers 3, ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren gehe. Der Feind hat also nicht nur es geschafft, diese Lüge in Adam und Evas Herz reinblumsen zu lassen, sondern seitdem zieht sich das durch die Herzen der Menschen. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal bemerkt, dass manchmal so Gedanken aufkommen in euch. Gedanken wie, sollte Gott wirklich gesagt haben, er liebt mich zutiefst? Sollte Gott wirklich gesagt haben, er ist immer bei mir, ich bin nicht allein? Sollte Gott wirklich gesagt haben, er kümmert sich um mich, ich bin's wert? Oder vielleicht kennt ihr auch, dass ihr euch manchmal fragt, sollte Gott wirklich gesagt haben, er ist mächtiger als die Umstände, wo ich gerade drin bin? Und sollte wirklich Gott gesagt haben, ich kann? Und mit diesen fiesen Lügen, mit diesen Gedanken will der Feind dich aus der Beziehung zu Gott rausreißen. Das ist sein Ziel, die Beziehung zu stören, eine Distanz zwischen dir und Gott zu erreichen und die Liebesbeziehung zu stören. Und dafür setzt er nicht nur das Gift der Lüge ein, sondern er hat auch noch ein paar andere Gifte, die er uns gerne unterjubelt. Und eins dieser Gifte ist die Lähmung, die ist auch besonders schwer, denn vielleicht kennt ihr das, dass ihr euch so richtig schwer fühlt und so antriebslos und so müde, so eine tiefe Müdigkeit, dass man überhaupt keine Kraft hat, überhaupt mit Gott Zeit zu verbringen. Und ein anderes Gift, was er auch ganz gerne uns unterjubelt, ist die Verwirrung. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gemerkt, dass ihr plötzlich so komische Missverständnisse mit eurem Partner habt oder mit den Kindern oder Konflikte auftauchen im Geschäft oder unter Nachbarn und auch so ein Misstrauen gesträubt wird, dass man der Person nicht mehr traut oder dass sie auch Gott nicht mehr traut. Und da liebt er das nämlich, das einzusetzen, dass die Einheit und die Beziehung kaputt gemacht wird. Und ein anderes Gift, was er nämlich auch gerne benutzt, ist der mutwillige Schaden, dass er uns schaden will, dass er uns entweder körperlich oder materiell schadet oder auch unsere Gefühle benutzen kann, um uns zu blenden, wenn jetzt so negative Gefühle in uns aufkommen, wie Neid oder Missgunst, was uns einfach in Distanz dann bringt. Und all diese Gifte, die er einsetzt, die haben alle zum Ziel, dass wir aus dieser Beziehung zu Gott rauskommen und dass Distanz hineinkommt in unsere Beziehung. Und C.S. Lewis sagte einmal, Der Feind will stets unerkannt bleiben. Der Feind will, dass ihr ihn nicht kennt. Und das ist eben das Fiese, dass er das ganz hinterlistig macht. Und, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, Entschuldigung. Und deswegen ist es Jesus auch so wichtig, dass wir uns der Realität des Bösen bewusst sind. Aber ich möchte euch jetzt heute Morgen keine Angst machen, also dass ihr jetzt denkt, in allem und hinter jedem steckt das Böse und überall sind geistliche Angriffe und ihr verteuflischt alles. Mein Punkt ist aber, dass ich euch einladen will, manche Sachen, manche Punkte in eurem Leben vielleicht nochmal anzuschauen und hinter die Kulissen zu schauen, was in der geistlichen Welt vielleicht abgeht. Und Jesus sagt uns da auch, dass wir wachsam sein sollen. Im 1. Petrus 5, Vers 8 bis 9 lesen wir, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wir sind also immer permanent in einem Kampf und manchmal spüren wir ihn mehr und manchmal weniger, aber er existiert. Und vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, besonders in Zeiten, wo ihr so geistlichen Aufbruch erlebt oder wo ihr andere Menschen zu Jesus führt und andere stärkt und ermutigt, dass es sich dann manchmal so anfühlt, als ob gerade dann nochmal der Feind versucht, sich aufzubäumen und anzugreifen. Und Simi und ich, wir kennen das, wir haben das manchmal, dass wenn zum Beispiel wir im Dienst sind, nach Predigten, dann kann es sein, dass im Winter wir 3 Wochen keine Heizung haben und 12-mal verschiedene Installateure kommen und sie einfach das Problem nicht finden und dann sagen, also sie haben das noch nie in ihrem ganzen Leben erlebt, dass das Problem nicht gefunden wird, dass die Ursache nicht gefunden wird, dass die Heizung wieder funktioniert. Oder manchmal erleben wir das auch, dass es dann einfach unsere Kinder betrifft mit Krankheiten, wo die Ärzte dastehen und sagen, sie wissen nicht, was das Problem ist, sie kommen einfach nicht weiter. Und da ist es so gut zu wissen, dass wir zusammen gegen diese Angriffe zusammen kämpfen dürfen im Gebet. Und Jesus betont deswegen in seiner Bitte, die wir beten sollen, bewahre uns zusammen, uns gemeinschaftlich. Nicht alleine, sondern wir zusammen. Und ich will euch heute Morgen einladen, wenn ihr merkt, in eurem Leben kommen so Angriffe oder dass ihr in verschiedene Schwierigkeiten, dass ihr euch mit euren Freunden zusammentut oder in der Kleingruppe oder sonst liebe Menschen aus der Gemeinde, wo ihr zusammen betet und zusammen da einsteht. Weil das ist so ein wichtiger Grundsatz von Jesus, zusammen gegen das Böse. Vor 2 Jahren hat der Simi und ich sind zusammen mit ein paar Jugendlichen aus der Gemeinde, waren wir im Missionseinsatz in Spanien. Und wir wollten los und 2 Tage vorher ist eine von unseren Kindern richtig krank geworden. Und sie hat so eine schlimme Lungenentzündung bekommen, dass der Sauerstoffzufluss, dass der nicht mehr funktioniert hat und die Sättigung so schlecht war, dass die Kinderärztin meinte, sie müsste uns eigentlich ins Krankenhaus weiterleiten. Doch sie hat gesagt, nee, sie würde mir die Medikamente mitnehmen. Sie hat den Eindruck, wir sollen nach Hause. Und wenn es schlimmer werden würde, dann sollen wir wiederkommen. Und dann haben wir uns eben Leute gesucht, haben gesagt, bitte betet dafür. Und auch ins Gebetsteam hier in der Gemeinde, bitte betet für die Situation. Und am nächsten Tag, kurz bevor wir los in den Missionseinsatz gehen wollten, hatten wir nochmal Kontrolltermin. Und die Sauerstoffsättigung war wieder auf 100. Und wir konnten gehen. Und kaum waren wir dort, haben wir in den Medien gelesen, dass genau in der Zeit ein riesengroßer Sturm die Küste von Spanien darüber fegen sollte. Und wir haben uns wieder als Team zusammengesetzt und haben gesagt, wir beten dafür. Und es war so schön zu wissen, dass wir auch hier die Heimat in die Gebetsteams Nachrichten schicken konnten. So, bitte betet dafür. Und tatsächlich kam der Sturm und verwüstete die Küste. Aber genau die Stadt, wo wir das Kindercamp hatten, dort war es windstill und wir konnten das Camp durchführen. Da steckt so eine Kraft drin, wenn wir zusammen beten, zusammen gegen das Böse, uns zusammentun. Und Jesus sagt eben, bewahre uns. Wir sollen Gott bitten, bewahre uns. Gott ist nämlich derjenige, der das Böse besiegt hat. Und das Böse hat keinen Platz in der Herrschaft von Gott. Und er thront darüber. Und Jesus sagt deswegen, wir sollen uns an Gott wenden, derjenige, der die Macht hat, der die Macht gegen diese Finsternis hat. Und schauen wir uns das Wort bewahren im Urtext an, finden wir das Wort Ruomai. Und da ist es so spannend, das kann nämlich zwei verschiedene Situationen bedeuten. Einmal, dass wir beten sollen, bevor das Böse überhaupt uns trifft, dass wir mit der Bitte zu Gott kommen sollen, bitte bewahre uns vor dem Bösen. Oder aber auch, wenn wir gerade drinstecken, wenn wir gerade in geistlichen Kämpfen stecken, dass wir uns an ihn wenden und ihn bitten, erlöse, errette uns aus dem Bösen, von dem Bösen. Und wir merken auch in dieser Bitte, dass da dieser Wunsch ist, dass es auch mal eine Zeit geben wird, wo Gott wirklich dieser finsteren Macht ganz und gar sie vernichten wird. Und dieses Wort kann eben auch im Urtext beschirmen meinen. Und ich finde das so ein schönes Bild, dass Gott uns beschirmt. Und in dem Wissen, wenn wir Jesu Namen erheben und ihn anrufen und in seinem Namen das Böse fliehen muss, weil es Angst hat vor diesem Namen, sind wir beschirmt. Und unter diesem Schirm können wir uns dann überhaupt auch dran wagen, uns gegen diese Mächte zu stellen und im Gebet zu kämpfen. Und dazu lesen wir auch in 2. Korinther 10, Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes Festung zu zerstören. Da liegt so eine Kraft drin, so eine Macht in diesem Namen Jesu, wenn wir uns an ihn wenden, dass sogar ganze Festungen zerbrochen werden können. Dass wo diese Gifte im Leben von entweder euch oder Freunden oder Familie, wenn es geschafft hat, da Land einzunehmen, dass wir im Namen Jesu die Kraft haben, diese Festung zu zerstören. Und ich bin recht großer Herr der Ringe-Fan, vielleicht der ein oder andere von euch auch. Und im zweiten Teil von Herr der Ringe, da gibt es eine Figur. Und zwar der König Theoderm. Und es ist so, dass dieser König Theoderm, der ist König über ein spezielles Gebiet. Und durch den ganzen Film spielt sich immer wieder dieser Kampf gegen Gut und Böse ab. Und dieser König, der gehörte mal zu den Guten. Aber der böse Feind in diesem Film hat ihm jemand zur Seite gestellt. Und zwar in dem Film heißt er auch die Schlangenzunge. Und diese Schlangenzunge, die lullt diesen König so richtig ein mit seinen Lügen und lähmt ihn. Und ich finde das so schön, dass das in dem Film so dargestellt ist, auch optisch, dass der total kraftlos ist. Er kann nicht mehr sein Reich richtig führen und leiten, weil er so gelähmt worden ist von der Macht der Finsternis. Und dann kommt Gandalf. Gandalf mit seinen Gefährten, das sind die Figuren, die dort das Gute widerspiegeln, die kommen und befreien diesen König von dieser Schlangenzunge. Und in dem Film sieht man da eine Verwandlung und König Theoderm sieht wieder so aus wie vorher, wie bevor diese Schlangenzunge zu ihm gekommen ist. Und diese Verwandlung, das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für euch, dass da, wo der Feind es geschafft hat, Land einzunehmen, dass die wieder zerstört werden und dass ihr wieder so wie der Theoderm aufstehen könnt und dass wir zusammen diesen guten Kampf kämpfen können, dass sich das Reich Gottes mit seiner Liebe, dass es Raum eingewinnt, dass wir andere in unserer Umgebung mit in dieses gute Reich mit reinnehmen können, dass wir wieder gestärkt werden, auch füreinander zu kämpfen und diesen guten Kampf zusammen zu kämpfen und aufzustehen. Und du merkst, dass wenn dieser Friede Gottes, diese Kraft Gottes dein Leben bestimmt und in deinem Herzen und in deinen Gedanken ist und dich richtig durchdrungen hat in deiner Identität und du Nein sagen kannst, auch nach dem Streben nach immer mehr und dem Kampf nach Anerkennung und das Lecken der alten Wunden und Probleme, die uns dann manchmal so runterziehen wollen und der Feind deiner Seele da fliehen musste, dann werden auch deine Füße und deine Arme frei. Und das wünsche ich mir so für euch. Und da würde ich gerne jetzt noch für beten. Vater, ich danke dir, dass du alle Macht im Himmel hast, dass du der Herrscher bist. Und ich danke dir für die Kraft, die in deinem Namen ist, Jesus. Und ich möchte deinen Namen aussprechen heute Morgen hier. Und ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Blut auch das zerstörst, wo der Feind es geschafft hat, mit hinterlistigen Lügen oder Verwirrung oder Misstrauen Raum eingenommen hat. Und ich möchte dich bitten, dass du das zerbrichst, Jesus, und dass du in eine Freiheit hineinführst. Ich danke dir, dass du der souveräne Herrscher bist. Amen.